Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Hören Sie uns oder kommen Sie zu uns auf die Republika am Montag in Berlin. Wir senden von da. Unser Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova ist sogenannter Partner der Konferenz. Ist das eigentlich ein Problem? Verlieren Medien ihre Distanz, wenn sie sich in solche Partnerschaften begeben? Berichten wir heute drüber. Dann meine Heiserkeit, die ist eben da, gehen wir thematisch aber nicht näher drauf ein. Aber zu Beginn erstmal die Nachricht zum Augen- bzw. Ohrenreiben. Diese Nachricht kommt aus Großbritannien. Es gibt Themen, bei denen wir in unserer Berichterstattung eigentlich immer ein Mal wieder dazu texten könnten. Mal wieder Datenleck bei Facebook zum Beispiel, mal wieder Polizeiwillkür gegen Journalisten, mal wieder rote Zahlen in der Printbranche. Aber, Moment, schwarze Zahlen? Ja, es stimmt tatsächlich. Die Meldung gestern Abend aus Großbritannien. Der britische Guardian schreibt tatsächlich schwarze Zahlen. 1 Million Euro plus hat die Zeitung im letzten Jahr gemacht. Und das ist im Vergleich zu den 65 Millionen Euro Verlust in den 3 Jahren davor eine beachtliche Wende. Kollegin Brigitte Baetz ist im Studio. Frau Baetz, wie hat der Guardian das geschafft?
Naja, wenn man Catherine Weiner, der Chefredakteurin, glauben darf, und die ja, muss es ja wissen, verdankt der Guardian das seinen Werbeeinnahmen. Also das wäre jetzt der traditionelle Teil des Mediengeschäfts. Aber eben kombiniert mit den freiwilligen Zahlungen der Leser. Die Erlöse an den Kiosken, die Auflage der Printausgaben, die können wir beim Guardian längst vernachlässigen. Über 660.000 Leser oder besser gesagt User zahlen für das Digitalangebot des Guardian und das freiwillig. Und das ist ja das Besondere am Guardian. Alan Rusbridger, der Vorgänger von Catherine Weiner, der hat ja schon vor über 20 Jahren die Parole ausgegeben, Digital First, und das ohne Bezahlschranke. Das heißt, der Guardian hat seit 20 Jahren ungefähr offensiv seine Texte, auch die investigativen, die eben teuer produzierten Artikel ins Netz gestellt. Und einer Bezahlschranke hat sich Rusbridger stets verweigert, obwohl das Blatt Jahr für Jahr Millionen Verluste eingefahren hat. Und die ganze Medienbranche, auch ich, war daran gewöhnt, dass der Guardian dadurch ja zwar natürlich seine Leserschaft extrem erhöht hat, weltweit erhöht hat, aber gleichzeitig immer ein ökonomisches Fass ohne Boden war. Aufgefangen wurde das, das muss man als Hintergrund natürlich wissen, vom Scott Trust. Der Guardian ist eben stiftungsfinanziert. Und der hat natürlich dadurch einen wirtschaftlich viel längeren Atem als andere Medienunternehmen, die sich eben komplett am Markt refinanzieren müssen. Und wenn wir jetzt sehen, ein operativer Gewinn von über 800.000 Pfund, das ist zwar schon mal was, aber das refinanziert ja nicht die Millionen von Verlusten, die in den letzten Jahren eingefahren wurden. Allein im Jahr 2015, 2016 57 Millionen Pfund miese. Und diese 800.000 Pfund jetzt, die decken eben gerade mal die laufenden Kosten, das weltweite Korrespondentennetzwerk, die eigene US-Ausgabe und Redaktion, die sich der Guardian leistet. Und die Zeitung muss natürlich auch noch gedruckt werden.
Also die Kuh ist noch längst nicht vom Eis. Sie sagten eben 600.000 User bzw. Leser auch online. Das sind wahrscheinlich
freiwillig. Das sind die freiwillig zahlen.
Das sind wahrscheinlich nicht alles Briten.
Nein, nein, im Gegenteil. 2/3 der Leser im Netz leben eben außerhalb Großbritanniens. Und das ist ja klar, wer sich heute über den Brexit informieren will, des Englischen einigermaßen mächtig ist, der bekommt über die Guardian-Seite eben hervorragende Berichte aus erster Hand. Und auch als die US-Blätter ökonomisch immer mehr unter Druck gerieten, Medias Res-Leser wissen, Hörer wissen das, und eben auch selbst bei ihrem Journalismus sparten in den letzten Jahren, war der Guardian für viele US-Amerikaner auch, wir erinnern uns an die Snowden-Enthüllungen beispielsweise, eine hervorragende und verlässlich und unabhängige Quelle. Das war ja damals kein Wunder, dass Edward Snowden über den Guardian seine Veröffentlichung in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und ein englischsprachiges Medium, das hat natürlich in der digitalen Welt, die immer internationaler wird, einen Vorteil, weil es einfach hunderte Millionen potenzieller Leser hat. Als Ziel hat Chefredakteurin Weiner ja ausgegeben, dass man bis zum Jahr 2022 jetzt 2 Millionen zahlender Leser gewinnen möchte. Im Netz, finde ich immer noch ein ziemlich ehrgeiziges Ziel vor dem Hintergrund, dass die New York Times und die Washington Post, das sind ja die Hauptkonkurrenten des Guardian, wieder an Renommee und Leserschaft gewonnen haben in den letzten Jahren. Also ich wäre jetzt persönlich nicht so sicher, ob dieses Ziel, die freiwillig zahlende Leserschaft mehr als zu verdoppeln, nicht ein bisschen gewagt ist.
Das wollte ich gerade fragen. Ich weiß, es ist immer schwierig, da Vergleiche zu ziehen, aber hat dieses Modell, was der Guardian jetzt gefahren hat in den letzten 2, 3 Jahren, möglicherweise auch Vorbildcharakter für andere Zeitungen, möglicherweise auch in Deutschland?
Ja, da wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Das ist einmal die Stiftungsfinanzierung, die ich vorhin erwähnt habe, und der Vorteil des Englischsprachigen, den ich auch schon erläutert habe. Aber auch, weil der Guardian eben jetzt ja die Ernte einfährt von über 20 Jahren einer aggressiven Strategie, also einer Strategie eines selbstbewussten Journalismus. Die haben von Anfang an gesagt, erst unter Russ Bridger, jetzt unter Catherine Weiner, das, was wir hier machen, das bekommt ihr sonst nirgendwo, liebe Leser. Und ihr bekommt es nicht, weil wir Geld verdienen wollen, sondern weil das unser Dienst am Gemeinwesen ist, unser Dienst an der Demokratie. Die einzigen, die das in Deutschland auch machen, das sind ja die Taz, die Berliner Tageszeitung, da zahlt man auch freiwillig. Aber wenn man sieht, wie deutsche Medien das ein bisschen mal anders einstellen, dann eine Bezahlschranke hochziehen, alles sehr, sehr, sehr wenig aggressiv, wenig selbstbewusst, da bin ich mir nicht sicher, ob das bei uns auch funktionieren wird, zumal unsere Presselandschaft ja eine viel größere Bandbreite hat, noch in Bezug auf Qualitätsangebote, als das in Großbritannien der Fall ist. Die haben viel weniger Auswahl.
Jahrelang Minus, wie die meisten anderen großen Zeitungen auch. Jetzt hat der britische Guardian erstmals ein Plus gemacht. Brigitte Betz, Dankeschön. Proudly presented by oder in Kooperation mit. Konzerte und Großevents lassen sich gern von großen Werbepartnern unterstützen. Wenn die Logos von Fernseh- oder Radiosendern in Kongress- oder Konzertsälen hängen, dann heißt das meistens Medienpartnerschaft. Und so ist es wie in einer richtigen Partnerschaft. Beide Seiten versprechen sich was davon. Auch der Deutschlandfunk geht Medienpartnerschaften ein. Deutschlandfunk Nova nächste Woche zum Beispiel auf der Republika in Berlin. Die Frage sollte aber dennoch erlaubt sein, ob und inwiefern so eine Partnerschaft die Berichterstattung möglicherweise beeinflussen könnte. Stefan Rümermann hat sich ein paar Beispiele rausgesucht.
Medienpartnerschaften bei Veranstaltungen können ganz unterschiedliche Formen haben. Manchmal steht tatsächlich nur das Logo einer Zeitung oder eines Senders mehr oder weniger gut sichtbar im Programmheft. Die Organisatoren bezahlen dann viel Geld, um ihren Veranstaltungen einen seriösen Anstrich zu verleihen. Beispielsweise Kongressen von Lobbyorganisationen oder Pharmafirmen, erklärt Frank Lobix, der sich an der TU Dortmund vor allem mit den wirtschaftlichen Grundlagen des Journalismus befasst.
In der Regel nehmen dann auch Redaktionsmitglieder in irgendeiner Form an dem Programm teil, indem sie moderieren oder indem sie vielleicht sogar eine Keynote halten. Und das gibt natürlich einen gewissen Glaubwürdigkeitseffekt.
Sprich, der gute Name der Zeitung oder des Senders färbt auf die Veranstaltung oder die Organisatoren ab. Diesen Effekt nutzen viele Medienhäuser auch selbst. Sie organisieren große Kongresse und Konferenzen und werben aktiv um Sponsoren. Wenn die Rechnung aufgeht, verdienen die Medienhäuser damit viel Geld, das ähnlich wie der Verkauf von Werbeanzeigen die eigene Finanzierung sichert. Über die Summen, die für solche Medienpartnerschaften gezahlt werden, schweigen sich beide Seiten allerdings in der Regel aus.
Und wir wissen auch nicht, wie viel das zum Umsatz genau beiträgt. Wir wissen sehr wohl, dass es eine inzwischen sehr, sehr relevante Erlössäule ist, deren Fehlen man kaum verschmerzen könnte.
Bei vielen Medienpartnerschaften fließt allerdings überhaupt kein Geld. Das gilt beispielsweise für die Kooperationen, die das Deutschlandradio und seine drei Programme eingehen. Sie sind eher eine Art Tauschgeschäft. Der Veranstalter freut sich über den prominenten Namen des Medienpartners und der Sender bekommt dafür vor Ort direkten Kontakt zu potenziellen Hörern, erklärt Deutschlandradiosprecher Jörg Schumacher.
Deswegen sind wir bei Medienpartnerschaften auf der Suche nach Einrichtungen oder nach Veranstaltern, die bundesweit an Themen arbeiten und Veranstaltungen organisieren, die zu unseren drei Programmen passen.
Ein Beispiel ist die netzpolitische Konferenz Republika, von der Medias Res nächste Woche live sendet. Auch unser Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova ist mit einem gläsernen Studio als Partner in Berlin dabei.
Da werden Programmflyer ausgeteilt, da gibt es verschiedene Mitmachaktionen und man kann aber auch live sehen, wie eine Sendung vor Ort produziert wird, wie Gäste in das Studio kommen, da ist eine große Glasscheibe dahinter, da geht dann eine rote Lampe an.
Ob es zu einer Medienpartnerschaft kommt, wird beim Deutschlandfunk und vielen anderen Medien zusammen mit der jeweiligen Redaktion entschieden. Trotzdem gäbe es keinen Druck, dass über die jeweilige Veranstaltung wegen der Partnerschaft besonders freundlich oder dass überhaupt berichtet wird.
Das ist tatsächlich eine absolute Grenze oder ein No-Go solcher Partnerschaften. Die Unabhängigkeit der Berichterstattung ist das höchste Gut, das wir haben und das steht auch bei Medienpartnerschaften und Kooperationen nie zur Verhandlung.
Bei der Wochenzeitung Die Zeit fühlt man sich schon mit dem Begriff Medienpartner unwohl. Schließlich sollte nicht das Medium oder die Redaktion der Partner sein, sondern das Unternehmen, findet der stellvertretende Zeit-Chefredakteur Moritz Müller-Wirth.
Wenn wir Partner sind bei Veranstaltungen, bei Dingen, die für solche Kooperationen und Partnerschaften in Frage kommen, bestehen wir darauf, dass wir Kooperationspartner sind und nicht Medienpartner.
Damit nicht einmal der Anschein einer Befangenheit bei der Berichterstattung entsteht, hat man sich bei der Zeit außerdem für eine vergleichsweise radikale Lösung entschieden.
Es gibt eine eiserne Regel, wo wir Partner sind, das findet in der Zeitung nicht statt. Ende der Durchsage.
Wie ein Medium mit Kooperationen umgeht, müsse aber letztlich jede Redaktion für sich entscheiden, findet Müller-Wirth. Tatsächlich können sich gerade kleinere Medien wie Regional- oder Lokalzeitungen den vermeintlichen Luxus einer klaren Trennung offenbar finanziell kaum leisten. Die stark eingebrochenen Erlöse aus dem klassischen Anzeigengeschäft müssen schließlich irgendwie kompensiert werden. Lukrative Medienpartnerschaften werden deshalb immer wichtiger, oft organisiert von Tochterfirmen der Zeitungsverlage, erklärt Medienwissenschaftler Lobix.
Sie werden quasi zu einer Werbeagentur. Also sie machen Werbung im Grunde genommen, die nennen das auch 360-Grad-Vermarktung für regionale Wirtschaftsunternehmen. Und da stellt sich dann die Frage, ist die Unabhängigkeit der Redaktion immer gewahrt?
Der Medienwissenschaftler Frank Lobix zu sogenannten Medienkooperationen. Medias Res ist hier und jetzt meldet sich der Westen zu Wort. Okay, eigentlich tut er das schon seit 50 Jahren, beziehungsweise seit 1950, was ja schon 70 Jahre fast sind. Radio Free Europe, beziehungsweise Radio Liberty. Zu Beginn des Kalten Krieges nahm der von den Amerikanern gegründete Sender in München den Betrieb auf. Nicht um Propaganda, aber zumindest um westliche, freiheitlich-demokratische Sichtweisen zu senden, als Alternative zu den staatlich-kommunistischen Sendern im damaligen Ostblock. Heute betreibt Radio Free Europe von Prag aus mehr als 25 landessprachliche Redaktionen, aber so frei wie der Sendername suggeriert, scheint Radio Free Europe nicht überall zu sein. Inwiefern das so ist, berichtet Edda Schlager aus Kasachstan.
Bis nach Zentralasien reicht das Sendegebiet des US-amerikanischen Medienunternehmens Radio Free Europe, Radio Liberty. 5 landessprachliche Redaktionen betreibt der Sender hier. Dazu gehört auch der kasachische Dienst Azertik, zu Deutsch Freiheit. Im autoritär geführten Kasachstan gelten die Berichte von Azertik als eine der wenigen Alternativen zu den streng kontrollierten staatlichen Medien, wie die kasachische Journalistin Asiem Tokayeva erläutert. Für die Kasachen hatte Azertik immer eine wichtige Bedeutung. Das, was dort berichtet wird, ist das, was Washington denkt. Azertik, so meint das die Journalistin, gelte bei kritischen Kasachen als objektives, vertrauensvolles Medium. Tokayeva arbeitete von 2004 bis 2017 selbst für Azertik. Sie hat miterlebt, wie die Qualität der eigenen Redaktion schleichend schlechter wurde. Weil sie die Missstände ansprach, musste sie schließlich gehen, sagt sie selbst. Tokayeva ist eine von wenigen kasachischen Journalisten, die schwere Vorwürfe gegen Azertik erheben. Die Redaktion folge längst nicht mehr den journalistischen Standards des Mutterhauses. Missliebige Mitarbeiter würden durch die Chefredaktion entlassen, Vorgesetzte stellten Freunde und Verwandte ein, würden von den eigenen Chefs gedeckt. Sie haben einen Umschwung bei der Art der Themensetzung und der Redaktionspolitik veranlasst. Radio Free Europe, Radio Liberty hat eine hehre Mission, die glaubwürdige Berichterstattung über Ereignisse in Kasachstan ohne Zensur und mit kritischem Blick auf Basis demokratischer Grundwerte. Aber diese Mission erfüllt Azertik schon seit 2010, 2011 nicht mehr. Sie haben die kasachische Redaktion zerstört. Tatsächlich ist die Berichterstattung von Azertik bei vielen Themen zumindest fragwürdig. Als Mitte März der Langzeitpräsident von Kasachstan, Nursultan Nazarbayev, nach 30 Jahren im Amt zurücktrat, berichtete Azertik mit einem emotionalen Stück aus dem Heimatdorf des Ex-Präsidenten. Die älteren Leute des Dorfes erzählen, dass sie die Nachricht des Rücktritts mit Tränen in den Augen aufgenommen hätten. Ich habe den ganzen Abend geweint, wie auch nicht, er ist unser Vater, das tut in der Seele weh. Vom ersten Präsidenten ist im Beitrag die Rede, so lässt sich Nazarbayev offiziell selbst nennen. Er habe mit dem Rücktritt eine richtige Entscheidung getroffen. Wortwahl und Duktus gleichen denen kasachischer Staatsmedien. Kritische Berichterstattung sieht anders aus. 2 unveröffentlichte interne Berichte von Radio Free Europe, Radio Liberty, die dem Deutschlandfunk vorliegen, analysieren die Kontakte des Managements von Azertik bis in die politische Elite Kasachstans. Demnach werde Azertik von einem der mächtigsten Clans in Kasachstan instrumentalisiert. Eine Gruppe regionaler Eliten, heißt es da, kontrolliere die Redaktion und verfolge eine eigene religiöse und politische Agenda. Trotz der internen Berichte Konsequenzen gab es für die Chefredaktion von Azatik bisher keine. Joanna Levison, Direktor für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Free Europe, Radio Liberty in Prag, per Telefon auf Nachfrage durch den Deutschlandfunk. Wir sind jederzeit bereit, Vorwürfe zu prüfen und, wenn sie sich als wahr erweisen, strenge Maßnahmen zu ergreifen, um die Professionalität unserer journalistischen Arbeit zu sichern. Tatsächlich geprüft wird aber im Moment nicht. Die Gründe für die Zurückhaltung? Strafrechtliche Folgen für Einzelne sind das eine, doch bei einem internationalen Skandal könnte der amerikanische Kongress, der Radio Free Europe, Radio Liberty aus US-Steuergeldern finanziert, möglicherweise das Gesamtbudget in Frage stellen. Das, so scheint es, will das Top-Management des Senders unbedingt vermeiden. Etwas scheint jetzt allerdings doch ins Rollen zu kommen. Abbas Javadi, bisheriger Asiendirektor von Radio Free Europe, Radio Liberty und damit auch verantwortlich für die kasachische Redaktion, ist seit wenigen Tagen im Ruhestand. Offiziell heißt es, auf eigenen Wunsch. Tatsächlich aber sind enge Mitarbeiter sicher, sei er gefeuert worden. Der Grund? Unter anderem die Unregelmäßigkeiten bei Azatik.
Edda Schlager berichtete: Menschengemachter Klimawandel. Gibt es nicht, das wissen wir ja, wurde von den Chinesen erfunden, um der US-Industrie zu schaden. So wirr es im Kopf des amerikanischen Präsidenten zugeht, so gern bedienen sich Medien der extremen und polemischen Wortwahl, wenn es ums Schlagwort Klima geht. In Deutschland ist es derzeit nicht das Wörtchen Klimawandel, was medial durchdreht, sondern analog das Wörtchen Dürresommer, wie im letzten Jahr übrigens auch schon. Der droht nämlich mal wieder und Arno Ozesek hat Zeitung gelesen.
Wissen Sie, was unser aller Glück ist? Unser Glück ist, dass sich die Hitze der Klimadebatte nicht direkt auf die Erderwärmung auswirkt, sonst läge Deutschland längst in der Wüste. So aber wird es bis dahin auf jeden Fall noch ein paar Wochen dauern. Sie halten das jetzt für einen schlechten Witz? Bitte schön, dann haben Sie dieser Tage wohl nicht die Bild gelesen. Da stand nämlich in Lettern, die man selbst bei Sandsturm entziffern könnte: Meteorologen sicher, Sahara-Sommer mit Megadürre droht. Auch die klügere Schwester der Bild im Hause Axel Springer, die Tageszeitung Die Welt, sah bereits die Wüste vor der Haustür. Und nicht nur Springer ließ alle Hoffnungen für unsere grüne Landesnatur fahren. Der Fokus formulierte, wie mit dem letzten Tropfen Spucke: Dauerdürre trocknet Deutschland aus. Und als erhöben sich Wanderdünen bis zu ihren Fenstern, seufzte die Berliner Zeitung: Unsere Wüste. Bevor Sie nun loshetzen, um auf den letzten Drücker kubikmeterweise Mineralwasser zu bunkern, hier die gute Nachricht. Auch wenn Sie weder Kamel noch Pfennig noch Fieper sind, sondern hagelharter 0815-Europäer, haben Sie gewisse Chancen, den Sommer zu überleben. Den Untergangsüberschriften lag nämlich ein Statement des Deutschen Wetterdienstes zugrunde, das weder an Panik noch an Banalität zu unterbieten ist. Es lautete: Wenn die trockene Witterung monatelang anhält, könnte es erneut einen Dürresommer geben. Oder kurz: Ohne Nässe bleibt's womöglich trocken. Genau, verglichen damit sind manche Bauernregeln komplexe Meteorologie. Dennoch gab die deutsche Presseagentur, kaum hatte sie's vernommen, ihrem Verstand hitzefrei und setzte die Horrormeldung in die Presselandschaft: Laut Wetterdienst steuert Deutschland auf große Dürre zu. Allein das Verb steuern, als wäre Deutschland ein Volkswagen auf dem Weg in die Sahelzone, hätte stutzig machen können. Doch viele angeschlossene Redaktionen gerieten nach dem dpa-Blackout sogleich in den Apokalypse-Taumel. Worüber der Wetterdienst jedoch keinen einzigen Mucks verloren hatte, das war, wie das Wetter im Sommer nun wirklich wird und wann die Sahara die Elbe versandet. So etwas wissen Journalisten, Wetterdienste wissen es nicht. Vielleicht, Gott bewahre, werden einige von uns während heftiger Augustunwetter in überspülten Kanalisationen ertrinken und in ihr bitteres Todesröcheln medienkritische Untertöne mischen. Von wegen Gluck, Gluck, Wüste vor der Haustür, Gluck, Gluck, Gluck. Man ahnt, wie dann die Überschriften lauten: Erste Dürreopfer ertrunken, Sintflut in der Sahara, megafeuchte Trockenheit ausgebrochen. Aber bleiben wir sachlich. Ob der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht, das Klimapanik-Klima in den Medien ist es. Eigentlich müsste man für den Textausstoß von Journalisten ein Pendant zur CO2-Obergrenze festlegen. Denn mit der beschworenen Klimakatastrophe ist es wie mit der Wiederkunft Christi. Solange sich's hinzieht, mehren sich im geneigten Publikum die Zweifel. Nur widerspräche Mäßigung der journalistischen Mode. Sex-Sales war einmal, heute gilt Klima-Sales. Wussten Sie zum Beispiel, dass Mann, also Frau, den Klimawandel gendern muss? Taz-Leser-Sternchen-Innen wissen sowas. Denn die Taz hat die Expertin Linda Ederberg interviewt und die hat gesagt, Klimawandel und Patriarchat gehen Hand in Hand. Schließe daraus keiner, Gleichberechtigung würde CO2-mäßig, sollten mehr Frauen mehr Porsche fahren, alles noch schlimmer machen. Ederberg suggerierte umgekehrt, wenn Männer wie Frauen wären, wäre tendenziell auch das Klima prima und in matriarchaler Atmosphäre gar nicht erst den Bach runtergegangen. Eine nette These, zu der wir gern mal ein Taz-Interview mit Mutter Erde lesen würden. Und sehen Sie, schon kommen wir selbst auf die seltsamsten Ideen. Und Sie hören uns bei dem ganzen Unfug auch noch zu. Keine Frage, der Klimawandel hat uns echt voll im Griff und wir ihn nicht. Quod erat demonstrandum. In diesem Sinne, ziehen Sie sich warm an.
Machen wir ja schon. Andreas Stopp ist im Studio, Medias Res im Dialog morgen. Und morgen, das wissen Sie natürlich, ist morgen ist der Tag der Pressefreiheit.
Besonderer Tag, wichtiger Tag, jedes Jahr dasselbe Ritual. Es wird gefeiert, es wird aber hingewiesen, es wird gewarnt. Tag der Pressefreiheit, gestern hat man das auch schon gehört in Ihrem Programm in Medias Res, die Rangliste der Pressefreiheit wird veröffentlicht von Reportern ohne Grenzen. Und die EU, ich glaube, Sie haben es auch heute in den Meldungen gelesen, weist dann auch gerne auf was hin.
Die Außenbeauftragte der EU kritisiert, das kommt jetzt gerade als Meldung rein, dass die Pressefreiheit in Europa zunehmend gefährdet ist, besonders in den EU-Staaten.
Ja, naja, besonders in den EU-Staaten, da wäre ich zurückhaltend mit einer solchen Formulierung. Man verweist in der einen Weise gerne immer nach außen, Türkei, Mexiko, Myanmar, wo es ganz schlecht ist, die stehen ganz unten. Bei uns sieht es ja relativ gut aus, trotzdem in Deutschland. Und dahin geht auch meine Frage an Sie, meine Damen und Herren, für morgen, Medias Res im Dialog. Was bedeutet Ihnen denn Pressefreiheit hier in unserer Gesellschaft, in unserem Land? Wie ist denn Ihre Beobachtung? Wird bei uns Pressefreiheit als zu selbstverständlich hingenommen? Wird man sich ihres Wertes eigentlich nur dann bewusst, wenn man entweder ins weit entfernte Ausland schaut oder wenn mal irgendwo eine Bedrohung herkommt? Da hätte ich gerne Ihre Einschätzung gehabt und was Sie gerade da sagten, was die EU da bemängelt. Man muss nicht weit gucken. Auch gestern hatten wir ja gehört, Österreich, Beispiel Österreich, nehmen ja auch die Angriffe auf den ORF zum Beispiel zu. All dieses gehört dazu. Also schlicht und einfach meine Frage, was bedeutet Ihnen Pressefreiheit zum morgigen Tag der Pressefreiheit? Telefonnummer nennen. Darf ich?
Ja, bitte.
0221, das ist die Kölner Vorwahl, 345-3451. Ab jetzt geschaltet. Anrufbeantworter ab morgen 15:35 live.
Mailadresse ist mein Job, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
So ist es. Jetzt anrufen.
Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hier ist Matthias Zimmermann, ich bin Redakteur bei der Saarbrücker Zeitung und wir berichten morgen, wie der Tatort selbst zum Tatort wird. Und zwar haben sich Einbrecher in der Hexennacht, bundesweit besser bekannt als Walpurgisnacht, in einem Drehort zu schaffen gemacht, in dem der saarländische Rundfunk zurzeit auch den saarländischen Tatort dreht. Ob der jetzt gefährdet wird, der weitere Dreh, das werden wir morgen berichten.
Morgen dann, wie besprochen und wie gehört, der Tag der Pressefreiheit. Können Sie auch online auf deutschlandfunk.de nachlesen, wenn Sie bei Medias Res vorbei surfen. Jetzt gleich im Anschluss der Büchermarkt. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Ich gehe jetzt meine Stimme suchen. Machen Sie es gut.